Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Erika Miro aus Hamburg.
Und Martina Püringer aus Wien.
Wir sind Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Willkommen zur neuen Folge, heute wieder hier in unserem Podcast. Martina, ein herzliches Willkommen nach Wien.
Liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören bei Wohnsinn und Raumglück.
Wir haben heute wieder eine Gästin bei uns und zwar ist das Manuela Lieber. Manuela Lieber ist aus Braunschweig und sie ist Gründerin von Mindful Workspaces und Entwicklerin des menschenzentrierten Ansatzes zur Optimierung von Arbeitsräumen. Darum soll es nämlich heute hier in diesem Podcast gehen. Wir sprechen über Arbeitsräume unter dem Einfluss von KI. Sie verbindet Betriebswirtschaft, Architekturpsychologie und Organisationsentwicklung mit dem Ziel, Arbeitswelten so zu gestalten, die Leistung und Kultur und Menschlichkeit miteinander verbinden. Insofern genau richtig hier bei uns im Podcast.
Ja, Manuela ist außerdem Fachmitglied am Institut für Wohn- und Architekturpsychologie und damit ist sie eine Kollegin von uns. Sie hält verschiedentlich Vorträge zum Thema KI und Arbeitsräume und sie war bei der Republika mit einer Keynote in Berlin. Für alle, die Republika nicht kennen, es ist ein Festival für die digitale Gesellschaft. Ihr Thema KI zieht in unsere Arbeitswelt ein. Unsere Büros sind dafür nicht gebaut. Schön, Manuela, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich hoffe, wir haben das Notwendige in der Vorstellung erwähnt. Ansonsten kannst du das jetzt gerne ergänzen und erstmal herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen auch und danke, dass ich bei euch sein darf. Ich habe nichts zu ergänzen. Also ihr habt wirklich das ganze Potpourri schon erwähnt. Meinem Corporate Background, also ich komme eher aus der BWL und kenne mich damit auch prozessual mit Unternehmensprozessen aus, wie es den Unternehmen geht. Habe in der Revision gearbeitet, habe auch SAP-Projekte schon verantwortet. Und habe dann versucht, eben über diese Schiene der Architekturpsychologie das Menschliche und das, was mich dann auch wirklich fasziniert, mit reinzubringen. Von daher danke für diese sehr umfassende Vorstellung.
Manuela, du hattest eben schon gesagt, dass du also die Architekturpsychologie mit einbezogen hast. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns das mal.
Angefangen hat es in meinem Kinderzimmer. Ich glaube, ich bin diejenige, die ihr Kinderzimmer am häufigsten umgeräumt hat. Ich habe damals schon ausprobiert, wie wirkt es denn, wenn ich mein Bett anders stelle, wenn ich den Kopf zur Tür drehe, wenn ich direkt unterm Fenster schlafe, an der Heizung. Mein Kinderzimmer war nicht groß, also ich hatte damals nur 9 Quadratmeter und da war meine Faszination für Räume schon da. Es ging dann weiter mit Höhlenbauen. Ich habe die Decken meiner Oma immer entwendet mit Wäscheklammern und habe dann im Garten und im Wohnzimmer Höhlen gebaut. Dieses intuitive Ausprobieren, das habe ich schon ein Leben lang. Mein Vater hat dann irgendwann gesagt, als das Abi fertig war, jetzt mach mal was Vernünftiges. Ich wollte eigentlich Landschaftsarchitektur studieren. Da habe ich BWL studiert. Bin dann zu einem Corporate auch gekommen und habe gesagt, hier möchte ich für die Arbeitsräume zuständig sein. Hier möchte ich dafür sorgen, dass Menschen auch gute Arbeitsumgebungen haben. Und im Bereich Workplace, Strategie und Innovation. Und eigentlich erst 2025 bin ich in Richtung Architekturpsychologie gegangen und habe dann auch die Ausbildung am IWAP gemacht, im Institut für Wohn- und Architekturpsychologie. Der Umweg, muss ich auch dazu sagen, war noch ein bisschen über Feng Shui, weil diese fernöstliche Weisheitslehre, auch wenn sie nicht evidenzbasiert ist, ne, Architekturpsychologie ist ja evidenzbasiert, zahlt doch sehr auf psychologische Dinge, wie fühle ich den Raum ein. Und da habe ich tatsächlich auch eine Ausbildung und habe auch da schon Unternehmen und Krankenhäuser, eine große Krankenhauskette in Deutschland, war ganz lange auch mein Stammkunde. Aber das Feng Shui ist jetzt im Grunde abgelöst durch Architekturpsychologie.
Wunderbar, danke für diese ausführliche Schilderung, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Es ist interessant, es hat in den Kinderschuhen begonnen und genau. Du hast es bis jetzt in deinem Leben mitgezogen. Es wird jetzt offensichtlich immer fokussierter und jetzt sind wir bei den Büroräumen sozusagen angekommen und bei KI. Ich würde dich gern fragen, bevor wir tiefer in die Materie gehen, kannst du kurz den Begriff New Work erklären?
New Work ist ja ein Begriff, den Fridtjof Bergmann geprägt hat. Und da geht es ja gar nicht primär um Räume, sondern es geht darum, dass wir Menschen das in der Arbeit tun, was wir wirklich, wirklich wollen. Also das, was uns Spaß macht, was uns ausfüllt, wo unsere Passion liegt. Und New Work ist eher ein Ansatz, dass man sich entfalten kann in der Arbeit. Und der Raum spielt da eine ganz entscheidende Rolle, sodass man eben auch von New Work Umgebungen spricht, die aber ganz häufig aktivitätsbasiert nach dem Konzept von Erik Feldhöhn, Activity-Based Working. Also ich habe immer dann die richtige Arbeitsumgebung, die ich für meine Aufgabe in dem Moment brauche.
Mich würde noch interessieren, jedes Unternehmen ruft ja auch eine Unternehmenskultur aus. Welche Rolle spielt Unternehmenskultur in deiner Arbeit bei der Gestaltung von Räumen? Und hat sich das irgendwie durch die KI auch verändert?
Ihr hattet es vorhin schon angesprochen. Ich habe ja eine Human-Centered Workspaces-Methode entwickelt. Einfach einen methodischen Ansatz, um alle Faktoren, menschlichen Faktoren, das sind insgesamt vier. Activity-Based Working ist davon genau einer. Und das, was du jetzt ansprichst, ist das Soziokulturelle. Das heißt,
Genau.
Unternehmenskultur, Leadership-Kultur zahlt natürlich auch darauf ein, wie Räume aussehen müssen. Und Räume haben wiederum auch eine Auswirkung auf die Kultur. Diese Methode, die ich entwickelt habe, basiert sich ansonsten noch auf 12 Wirkfaktoren im Raum, wie Licht, Farbe, Akustik, Materialien, Proportionen, die dann den Raum schaffen, der dann passt und unterstützt. Und um jetzt nochmal auf das Soziokulturelle zu kommen, das ist wirklich bedeutsam. Also sagen wir als Beispiel, diese Räume, die kennen wir alle noch von ganz früher, diese Chefbüros möglicherweise noch mit einer schweren Eichentür und dem Vorzimmer und die Tür war immer zu. Also wie will ich da dem Chef wirklich offen begegnen und mich auch trauen, sage ich mal, den ganz easy anzusprechen, wenn ich vorher bei der Sekretärin erstmal abpralle, sodass also heute in den Unternehmen, in den Corporates, aber auch in den anderen Unternehmen dieser New Work Spirit, dass viele Unternehmen dann sagen, nee, also die Chefbüros müssen wir abschaffen, die Chefs müssen in die Mannschaft rein. Wenn aber der Habitus dieses Vorgesetzten immer noch hierarchisch geprägt ist, dann tut das den Leuten gar nicht gut. Also ich kann das durch den Raum, ich setze mich quasi zu meinen Leuten, ich kann das unterstützen, wenn ich offen dafür bin, für diese andersartige, partizipative Unternehmenskultur. Aber wenn ich es einfach menschlich nicht bin, dann richte ich damit eher Schaden an. Weil die Menschen merken genau, passt das, ist das authentisch? Und wenn es nicht authentisch ist, verhindert es sogar ein freies Aufblühen, ne? Weil dann hat man nämlich Angst, dass der Chef gerade um die Ecke kommt und sich an den Nachbartisch setzt. Also so ist dieses Leadership-Thema verankert.
Dabei fällt mir ein, Martina ist gerade eingefroren, sehe ich bei mir. Deswegen springe ich jetzt mal ein mit einer Frage beziehungsweise mit einer Anmerkung. Wir hatten mal jemanden von Vitra bei uns, der hat uns auch geschildert tatsächlich, dass er mittendrin sitzt, was das für Veränderungen unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bewirkt hat. Also ich finde schon auch ein sehr spannendes Thema.
Vielleicht, Erika, kann ich ganz kurz noch eine Sache ergänzen,
Ja, gerne.
auch nochmal zum Thema Unternehmenskultur. Viele Unternehmen, die New Work sich auf die Fahne schreiben, bauen natürlich auch Umgebungen, wo man sich treffen kann, wo man mal einen Kaffee trinkt und vom Schreibtisch womöglich aufsteht, wenn das der einzige Arbeitsort ist, den man gerade hat. Und auch da spielt das Thema Kultur eine Rolle. Denn wenn mein Chef mich beäugt, weil ich gerade mal wieder auf dem Sofa sitze und mich austausche, dann traue ich mich das natürlich als Mitarbeiter nicht. Und dann werden diese Flächen, die dann auch teuer investiert und bezahlt sind, unter Umständen noch nicht mal besucht und gebucht.
Naja,
Also dazu
genau.
gehört auch der richtige Spirit und das Mindset.
Nach Corona hat sich ja nun wahnsinnig viel geändert in der Arbeitswelt, ne? Also Homeoffice hat sich etabliert, Unternehmen haben darauf reagiert und mit anderen Konzepten von Desk-Sharing und so weiter darauf reagiert. Jetzt kommt die KI. Was verändert sich dadurch in den Arbeitsräumen?
Schon ab Corona, das war ja ein riesiger Katalysator für Digitalisierung. Wir sprechen jetzt hier in einem Videocall, das wäre früher gar nicht so denkbar gewesen, ne? Aber diese Art von Videocalls, das hat sich da ja etabliert, obwohl die Leute wieder vermehrt ins Office kommen, hängen die teilweise nahtlos in Videocalls von früh bis spät. Das geht ja schneller. Ich spare mir die Wegezeit. Ich kann sofort switchen und der Mensch ist nun mal so gepolt, dass er alles effizienzieren will. Von daher werden wir das nicht so ganz verlieren. Was aber seit Corona in die Büros eingezogen ist, ist Lautstärke. Gerade bei offenen Büros, und die meisten sitzen eher in einem Großraum oder sehr offene Fläche. Teilweise sind auch New Work Offices so, dass es viele Schreibtischinseln gibt, die sehr offen sind. Wenn ich dann dort auch die ganze Zeit meine Calls mache oder gemacht habe, dann haben wir den Painpoint Akustik jetzt schon in den Offices. Und es ist tatsächlich auch der größte Schwachpunkt an Offices, dass es zu laut ist, dass die Leute sich nicht konzentrieren können. Das ist ein Punkt, der mit der einziehenden KI noch mehr sich verstärken wird. Ich erzähle euch auch, warum das so ist. Wenn wir beispielsweise etwas tippen, und das ist ja unsere Art der Arbeit mit dem Laptop in der Vergangenheit gewesen, dann schaffe ich da 40 bis 60 Wörter in der Minute zu tippen. Wenn ich spreche, schaffe ich 120 bis 150 Wörter mitzuteilen. Das heißt, wir werden dazu übergehen, ich persönlich mache das schon, dass ich eher spreche und dann das Ergebnis der KI mir ansehe, durchlese, überfliege, weil das mache ich natürlich dann visuell, weil ich kann 300 bis 400 Wörter die Minute lesen. Und das kann ich im Homeoffice total gut. Da stört mich keiner. In einem Büro haben wir ganz oft die fehlende akustische Privatheit, ne? Wir fühlen uns da nicht sicher. Alle anderen hören mich und dann spreche ich auch noch mit der KI. Das heißt, das wird entweder nicht gemacht oder die, die es machen, die sorgen für noch mehr Lautstärke. Also von daher, das ändert sich in der Arbeitsweise. Wir werden noch mehr kommunizieren, ist meine These. Und wir brauchen dafür eben gute Räume. Und dann komme ich zu dem nächsten Teil. Wir alle sind dabei zu lernen und uns weiterzubilden. Das, was wir alle drei, sage ich mal, jetzt hier aktuell noch mit der KI machen, das ist ja nur der Anfang. Dieses Interagieren mit einem Large Language Modell, generative KI, ich gebe was ein, gebe einen Prompt ein, krieg was zurück. Vielleicht baue ich mir auch schon einen kleinen Agenten, der so ein bisschen Sachen immer automatisiert macht, dass ich den Prompt nicht jedes Mal neu entwickeln muss. Aber in jedem Fall ist das nicht das, was der Arbeitswelt nachher hilft, effizienter zu werden. Deswegen sind viele Unternehmen, gerade tech-orientierte, schon daran, ganze Prozesse KI-mäßig abzubilden, auch quasi reproduzierbar abzubilden. Es gibt allerdings auch schon Programme, die jetzt da sind, wie zum Beispiel Claude Code. Da kannst du dann im Grunde dir selber eine Website, dir selber eine App bauen. Und auch da interagierst du noch. Aber wenn du da noch dieses eine draufsetzt, dann gibt es Programme, die Prozesse erstellen anhand von einzelnen Agenten, die ich gepromptet habe. Und wenn ich diese ganzen Prozesse dann hintereinander schalte, dann braucht es uns Menschen zwar noch zum Aufsetzen des Prozesses, das wird eine lange Transformationsphase sein, aber ansonsten läuft dieser Prozess dann von alleine und ich kuratiere nur und prüfe im Grunde Zwischenergebnisse. Das heißt, auch da ändert sich unsere Art der Arbeit, ne?
Wenn sich die Dinge so entwickeln, wie du das gerade geschildert hast und was ja große Erleichterungen sind, ich selber stelle an mir fest, dass ich sozusagen die KI ja als Werkzeug benutze, als Tool. Ich stelle aber fest, dass für viele, je tiefer man einsteigt, die Gefahr eben auch ja besteht, ein Wesen da so zu vermuten, gerade auch wenn man spricht miteinander, ja, und die antwortet. Und ich halte das ein bisschen für gefährlich, eben auch psychologisch, weil ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, zu erkennen, zu sagen, das ist jetzt was Virtuelles, was Digitales, was sozusagen irgendwie im Nowhere liegt und mit mir interagiert. Da sehe ich jetzt eine große Gefahr. Und kommen wir mal zu den Räumen. Ich denke, wenn ich sozusagen so versunken bin, dass mich das so reinzieht, gerade vielleicht auch bei Gesprächen und so, welchen Stellenwert bekommt dann der Raum, in dem ich wirklich dann da sitze?
Oder umso wichtiger. Es gibt jetzt schon Untersuchungen und auch Thesen. Nach und nach werden auch Agenten, die uns persönlich unterstützen, eine immer größere Rolle spielen, die uns dann eben den Arbeitsalltag erleichtern. Also wenn wir denken, Reise, wie dieses Jahr fahre ich im Sommer mit meinen Kindern nach Kroatien beispielsweise. Und allein die Reise zu buchen, ich musste das recherchieren und wie kommen wir denn dahin und wie ist denn das mit der Maut, wenn wir mit dem Auto fahren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht wann, aber sagen wir in 5 Jahren haben wir einen Agenten, da spreche spreche ich rein und sage, ich möchte nach Kroatien, buch mir mal alles und gib mir vorher kurz mal, was du recherchiert hast. Und dann haben wir eine Erleichterung im Sinne eines Werkzeuges. Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass dieses Werkzeug uns auch prozessual mit den KI-agentischen Prozessen, von denen ich erzählt habe, das ist alles ja gar nicht so menschlich, ne? Da spreche ich ja mit
Genau.
dem KI-Wesen nicht als Mensch. Aber natürlich können wir auch den Agenten, der dann alles über uns weiß, auch als guter Coach verwenden. Das heißt, als jemand, der mein Leben kennt und mich dann dadurch auch berät,
Und die
ne? Also
Namen bekommen,
coacht.
die auch Namen
Namen
bekommen
bekommt,
und alles.
vielleicht, genau, entwickelt man Gefühle dafür. Und das Spannende auf der einen Seite und das Erschreckende auf der anderen Seite ist, unser Gehirn kann das ja gar nicht auseinanderhalten, ne? Die meisten KIs antworten sehr wohlwollend. Die spiegeln mich im Grunde und wissen dann irgendwann, was ich hören will. Natürlich kann ich auch einen Masterprompt eingeben, bitte sei immer kritisch, ne? Dann würde er das so nicht machen. Aber ich glaube, diese Gefahr besteht und die gibt es jetzt ja schon. Es gibt ja jetzt schon Leute, die in die KI verliebt sind. Aber ich glaube, in der Arbeitssituation ist das eher ein Werkzeug und da wird es auch weniger eine Gefühlsebene dann geben, die sich da entwickelt. Nichtsdestotrotz ist es dann auch eine Art Kollege, ne? Also der dann mit im Team sitzt. Und wir sind jetzt ja auch virtuell unterwegs und das werden wir in Zukunft mit Mensch-Maschine-Kombinationsteams. Wir sitzen dann vielleicht mit einem Kollegen in einem Raum und drei Kollegen sind noch zu Hause, weil sie dann doch noch Homeoffice haben. Und dann haben wir aber noch fünf KI-Agenten, die in dem Termin mit dabei sind. Also wir brauchen im Grunde auch Umgebungen, die das digital abbilden, also dass das digital möglich ist, dass ich gleichzeitig das Meeting aufzeichne, dass ein KI-Agent immer mithört und parallel uns quasi unterstützt, automatisch Protokolle schreibt, automatisch das Projekt steuert, weil der weiß dann, dass wir nächste Woche uns nochmal treffen wollten. Und also so gesehen, das ist eine sehr große Arbeitsvereinfachung auch.
Jetzt mal ganz kurz. Martina ist wieder da. Martina, hörst du uns?
Ja.
Ja, super.
Ja. Manuela, du hast jetzt viel über die Prozesse gesprochen, die sich ändern durch die KI. Und du hattest auch erwähnt, dass es gewissermaßen, ich sage es jetzt mal, in der DNA verschiedener Unternehmen liegt, dass sie sich vielleicht auch schwer tun mit manchen Änderungen. Mich würde jetzt interessieren, wie wirkt sich das dann deiner Ansicht nach konkret auf die Räume und auf die Raumgestaltung aus?
Wenn wir auch hier wieder aktivitätsbasiert bleiben, weil das macht natürlich aus menschlicher Sicht nur Sinn, dann benötigen wir auf der einen Seite, gerade um diesen Pain Point mit der Lautstärke abzufangen, Deep Work Räume, also auch mit Wand und Tür und auch ergonomischem Schreibtisch und auch guter Digitalisierung, also dass ich visuell auch sehe, was ich mache, ein Raum, in den ich gehen kann, wenn ich konzentriert mit der KI arbeite, wenn ich meine Ruhe brauche, weil diese Arbeit mit KI, die ist hochkomplex. Ich muss mich konzentrieren. Also in dem Fall würde ich sprechen, aber ich muss natürlich das prüfen, was der mir dann auswirft. Das ist ja ein iterativer Prozess und dieses Prüfen, Kuratieren und Bewerten, das ist was anderes als eine Rechnung zu buchen. Das heißt, ich brauche einen Raum, der kann auch kleiner sein als ein Einzelzimmer. Es gibt ja früher diese klassischen Einzelbüros. Ich bin das Gegenteil von Fan für solche kleinen Telefonboxen, ne? Es gibt ja auch ganz viel Fokusräume, die sind sehr klein, ne? Die
Ja.
sind einen Quadratmeter groß oder 1,5 und dann ziehst du nur die Tür zu und bist da sehr eingeschränkt. Das hilft uns nicht in der Art, wie ich mich da neuropsychologisch wohlfühle. Das heißt, es muss kleiner sein als das Einzelbüro, aber größer als eine Fokusbox. Das wäre das Thema Deep Work. Dann haben wir aber auf der anderen Seite auch Notwendigkeit, Ideen zu generieren, wir als Menschen, weil das ist das, was die KI nicht kann oder noch nicht kann. Also wir heben uns von der KI ab, indem wir neue Ideen haben, Dinge weiterentwickeln. So eine Idee, ich fliege zum Mond, wäre nie von der KI gekommen, weil die basiert ja nur auf dem, was schon da ist. Das heißt, um Ideen zu bekommen, muss ich die Räume so gestalten, dass sich Menschen zufällig vernetzen können, zufällig treffen, also Socializing-Zonen, Work-Café. Man nennt das in dem Bereich Serendipity, also durch Zufallsbegegnungen Ideen generieren.
Darf ich
Ja?
kurz dazwischen fragen, könnte das sowas ein dritter Ort sein innerhalb eines Unternehmens?
Absolut. Gut, dass du das ansprichst. Wenn wir weiterhin diese klassischen Zonen haben, hier ist mein Schreibtisch, hier kann ich schnell in so eine Deep Work Area abtauchen, dann brauchen die Räume, diese Vernetzungsräume, Socializing-Räume, da kann ich durchaus auch mein Stück hinlaufen. Also gut, wenn ich da einen Kaffee mir hole und da gibt's vielleicht einen kostenfreien Kaffee, sodass ich dann auf der einen Seite mich ein bisschen bewege, aber wie so eine Art zentraler Marktplatz, wo viele Leute dann hingehen, ne? Also die kleine Kaffeeküche, die 10 Quadratmeter groß ist und wo meine 10 Kollegen hingehen, da wird keine Idee erzeugt, ne? Die sehe ich ja eh immer und das Gehirn vernetzt sich nur dann neu, wenn ich durch Zufall jemand eine neue Begegnung habe im Grunde, ne? Oder eine Begegnung, mit der ich mich noch nicht so oft getroffen habe.
Wir waren im Juni, Manuela, bei einer Tagung in Basel vom Institut für Wohn- und Architekturpsychologie. Und im Zuge dessen haben wir eine tolle Führung im Roche-Hoffmann Tower bekommen. Und das Unternehmen hat ganz viele Aspekte der Raumpsychologie umgesetzt. Und es gibt auch schon die Deep Dive Räume, auch die kleinen Room-in-Room-Szenerien, auch die Telefonboxen, von denen du gesprochen hast. Es ist eine offene Arbeitswelt. Es sind 3 Geschosse miteinander verbunden. Es ist wirklich sehr, sehr viel umgesetzt. Was mir ein bisschen gefehlt hat an dem Ganzen, war, dass nichts sozusagen Persönliches Platz hat. Also es ist alles sehr hochwertig, aber eben auch ein bisschen leblos und glatt. Wenn es jetzt um das Thema Personalisierung und Aneignung des Arbeitsplatzes geht, wie siehst du das Thema?
Da muss ich ein bisschen erstmal darüber berichten, warum wir momentan in den, ich nenne sie mal New Work Flächen oder Activity-Based Working Flächen, gar nicht mehr wirklich immer Schreibtische für jeden vorhalten müssen, weil das ist quasi ja schon der Beginn dieser Unpersonifizierung. Also quasi früher am Schreibtisch habe ich mein Foto von den Kindern, vom Mann, ne, habe meine Blümchen da gehabt, alles, was mich selber ausmacht, wo ich mich wohlfühle, wo ich ankomme und weiß, das ist so eine kleine Art von Heimat. Das ist für uns Menschen aus neuropsychologischer Sicht sehr wichtig. Jetzt in dieser Art von, wir haben ein bisschen Homeoffice, wir sind ein bisschen im Office, würde ich sagen, ist es sogar noch vertretbar, dass ich nur im Homeoffice meine Heimat habe und im Office dann, je nachdem, wie viele Tage ich da bin, kann ich durchaus es erdulden, nicht mehr meinen eigenen Schreibtisch zu haben. Ich vernetze mich, ich bin in Meeting-Situationen, ich bin in Co-Creation-Räumen mit der KI, ich bin in meinen Deep Workspaces. Das heißt, mein eigener Schreibtisch, den braucht es nicht mehr und deswegen weniger Schreibtische heißt, wir machen ein Sharing und das bedeutet, mein Foto steht nicht mehr auf dem Schreibtisch. Wie kriegen wir dann Persönlichkeit rein in das Gebäude? Ich kenne das Gebäude, von dem du sprichst. Im Grunde geht es nur darüber, dass ich im Zuge dieser Entstehung der Arbeitswelten die Mitarbeiter im Change-Management-Prozess einbinde, indem ich sage, guck mal, wir haben hier neue Flächen, wir wollen die entwickeln, ihr seid mit dabei. Also das ist eine Möglichkeit, Mitarbeiter mit einzubinden, um da ein bisschen mehr das ist meins zu erreichen oder aber auch ganze Wände oder Flächen zur Verfügung zu stellen, wo die Mitarbeitenden entweder die Fotos hängen oder wo man irgendwas gemeinsam erschafft, ein Kunstwerk oder ein Bild malt oder wo du dann quasi dich selber auch noch mal im Raum siehst.
Schönes Beispiel finde ich, dieses gemeinschaftliche etwas erstellen. Ich habe gesehen bei so einem Coworkspace so eine riesengroße Wandtafel, wo die Leute sich dann also wirklich ja bildnerisch da ausdrücken konnten. Das war wirklich spannend, auch als Besucherin sich das anzusehen. Und da merkst du wirklich auch, ja, da sind Dinge, die stehen da schon ein halbes Jahr dran und die bleiben da, ja, weil sie einfach irgendwie etwas ausdrücken oder irgendwas zeigen. Ich habe eben gelesen auf deiner Website, dass du über 4 Räume und 4 Funktionen berichtet hast. Und das fand ich ganz schön. Kannst du das mal erklären? Und ich finde eben auch immer sehr schön konkrete Beispiele.
Also einen der 4 Räume habe ich ja eben schon, oder zwei sogar, ne? Einmal diese Deep Work Räume, also kleiner als Einzelbüro, größer als Fokusbox, haben wir, glaube ich, ausreichend erläutert, warum das wichtig ist. Wir brauchen diese Ideenräume der zur Vernetzung. Das haben wir auch schon besprochen. Da fehlen jetzt noch 2 Dinge und da würde ich gern wirklich noch mal tiefer drauf eingehen. Nämlich auf der einen Seite, wenn denn dann Ideen da sind und wir wirklich mit der KI in dem Mensch-Maschine-Teams, sage ich mal, vorwärts kommen, dann brauchen wir, das ist ja so eine Art Co-Creation-Prozess, so ein iterativer Prozess, der sehr komplex ist und der sehr viel Aufmerksamkeit bedarf. Und hier braucht es Räume, wo ich mit mehreren Leuten auch Dinge entwickeln kann im Zuge der Transformation zu agentischen Systemen. Da brauche ich nicht nur digitale Connection, sondern auch Räume mit großen Whiteboards, um einfach auch die Prozesse mal visuell anzuskribbeln, also einfach auch analog, nicht alles digital zu machen. Und last but not least bin ich davon überzeugt, dass wir Räume zur Rekreation brauchen, zur Regeneration. Denn der neuropsychologische Moment, also sprich unser limbisches System mit dem Hypothalamus, der auf alles in der Umgebung reagiert, der auf Stress reagiert, der auf komplexe Arbeit reagiert, wir müssen den ja in eine entspannte Wachheit bringen, in diesen Alpha-Zustand, damit wir als Mensch bestehen können und leistungsfähig bleiben, resilient bleiben. Und das bedeutet, lass uns Umgebungen schaffen, die dann auch auf Regeneration einzahlen. Sowas wie, ich brauche Mikropausen, also irgendwo, wo ich hinschaue für eine Minute, ohne dass ich eine Pause mache, aber dass mein limbisches System, mein Hypothalamus merkt, okay, hier kannst du entspannen. Und weil wir das auch in der IWAP-Ausbildung gelernt haben, dass Biophilie,
genau.
Pflanzen, fraktale Strukturen, Farben, die die Natur nachbilden, dass das die beste Option ist, um in diese Regeneration zu kommen. Also mein Appell ist, lass uns die Sachen auch mehr in die Büros reinholen.
Ja, sehr schön. Ich hoffe, du stößt da nicht auf große Widerstände. Gerade diese Räume, die regenerativ sein sollen, weil ich glaube, wenn wir nochmal an die Hierarchie denken, die Leadership-Geschichten und so, könnte ich mir vorstellen, dass das problematisch wird. Aber ich denke, das wird nach und nach auch mehr verstanden und gesehen. Und ich glaube, das brauchen die Leader letztendlich ja selbst auch so. Also eine Regenerationsphase und die Möglichkeiten, dann wirklich sich wieder zu erholen. Ja, wunderbar. Wenn du jetzt eine Empfehlung aussprechen dürftest, was die Raumgestaltung bei KI angeht, an was würdest du da denken?
Ich bleibe tatsächlich bei dem, was am schwierigsten umzusetzen ist, nämlich eine Umgebung zu schaffen, die uns Menschen in einen Zustand versetzt, in dem wir maximal leistungsfähig sind. Und dann wiederhole ich das Thema mit der Biophilie. Wir waren so lange in der Natur. Die Natur ist etwas, was uns beruhigt. Also beim Betrachten allein von Blattstrukturen, Farben, ne, mit den braunen Beigetönen, Grüntönen. Unser Nervensystem fährt dabei runter und nur dann sind wir fit für das KI-Zeitalter, wenn wir uns erlauben dürfen, dass wir in einen Zustand kommen, in dem wir entspannt wach sind. Ne, da bin ich am kreativsten, da kann ich mich am besten konzentrieren und da bin ich am entspanntesten für die Arbeit mit der KI. Also von daher etwas sehr Altmodisches im Grunde und das, wo du gerade gesagt hast, das lässt sich am schwersten in den Unternehmen erklären, aber wir müssen halt gucken, wie wir uns Mensch da platzieren. Und da wird es Zeit, dass in der Raumumgebung der Mensch auch gesehen wird.
Wollen wir mal hoffen, dass das viele hören und auch dann umsetzen. Wir haben leider ein bisschen technische Probleme hier. Unsere Martina verschwindet dauernd irgendwie, weil das Internet nicht so stabil ist. Ich würde gerne eine letzte Frage noch stellen an dich, Manuela. Und zwar würde ich gerne noch mal diesen Begriff neuropsychologisch stimmig. Also Räume, die neuropsychologisch stimmig sind. Was bedeutet das und wie erklärst du das?
Das hängt ja mit unserer Evolution und mit unserer Kultur und mit dem, wir waren immer draußen zusammen, ne? Wir mussten ja schauen als Menschen, dass wir überleben. Wir haben diesen Fight-Flight-Freeze-Modus. Wir wissen genau, wann droht Gefahr. Wir checken unsere Umgebung in Millisekunden und wissen dann, hier ist es gut, hier bin ich geschützt. Hier ist Natur da, hier kann ich mich entspannen, weil zum Beispiel eine weiße Wand, die kreiert in uns Stress, ne, als Beispiel, oder auch gerade Formen oder Beton, also alles Unnatürliche kreiert eher Stress. Neuropsychologisch bedeutet, dass in meinem Körper im vegetativen Nervensystem, getriggert durch den Hypothalamus, der das verarbeitet und sieht, ah, visuell, da ist eine Gefahr, oder aber auch akustisch, es ist zu laut, es ist zu stressig, es sind zu viele Reize, dann erhöht sich der Cortisolspiegel, der Cortisolspiegel in der Nebenniere quasi produziert, wirkt sich dann aus auf unseren ganzen Körper. Wir atmen schneller, der Puls geht schneller, unser Muskeltonus ist angespannt. Und wenn wir so 8 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche arbeiten, dann hat das gesundheitliche Auswirkungen. Und Räume zu schaffen, die genau diese Stressfaktoren vermeiden, bringen mehr Leistungsfähigkeit und halten uns lange gesund. Krankenstände sinken und so weiter.
Eigentlich, finde ich, sind wir alle schon overwhelmed mit Informationen und durch Social Media. Und ich merke das durch meine Arbeit. Ich finde kaum noch Platz für irgendwie mal Persönliches. Und ich bin eine, die ganz wenig Social Media macht, also nicht so viel. Und wir müssen da wirklich auf uns Acht geben. Und ich finde auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Unternehmen sind da wirklich aufgefordert, wirklich auch umzusetzen und zu ermöglichen, nämlich dass wir, wie du sagst, in so einem entspannten Wach sein können. Man merkt, du bist eine Fachfrau und man merkt auch, dass du viel Vorträge hältst. Herzlichen Dank, liebe Manuela, für das tolle Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass eben auch draußen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ihr davon jetzt auch eine Menge mitbekommt. Und alle Informationen über Manuela, unsere Gästin, gibt es wie immer auf unseren Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank an dich nach Braunschweig, liebe Manuela. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung und dafür, dass ich meine Ideen hier teilen konnte. Herzlichen Dank an euch beide.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.